Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten, dem ihr Aufmerksamkeit schenken solltet, wie ich finde. Mein Name ist Nico Beckspin und bei mir sind die drei Legenden. Wir sind heute vollzählig, wir sind in kompletter Montur da, nur bei Pillow ist in... Wo bist du?
Mein Gott, den meinst du halt ernst, Bruder? Ich fliege hier seit 1,5 Jahren hin, alle paar Wochen. Und jetzt die letzten, von den letzten 10 Wochen war ich 5 Wochen hier. In welcher Stadt bin ich?
Pristica.
Kosovarische Hauptstadt.
Ja. Blamage, ich gehe wieder.
Ja, genau. Ist richtig und wirklich unangenehm gerade. Ich kann's ja auch schon gesagt haben. Lass mich nicht so hängen hier. Wo bist du?
Voll, vor alle Leute jetzt. Ich bin in der kosovarischen Hauptstadt.
Okay, herzlichen Glückwunsch. Und schön, dass du da bist.
Pristina.
Pristina, sag ich doch.
Wie Christina, nur Pristina.
Ich kann es einfach nicht aussprechen, ich mach's jedes Mal falsch. Pimpfi, wo bist du? Moin.
Ich bin in der Heimat. Ich habe übrigens gerade schon wieder die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen. Du kannst es ja heute nicht sehen. Aber Schöne Grüße aus der nordhessischen Heimat.
Sehr gut. Wie heißt die nochmal? Auch irgendwas mit...
Das weißt du auch.
Mit H, ne?
Das weißt du.
Hof Geismar.
100 Punkte.
Siehst du. Sehr gut. Und aus der lustigsten Stadt der Welt.
Warte mal. Ganz kurz. Aber wo kommt der her? Sag nochmal die Stadt.
Hof Geismar.
Hast du auf dem Schirm, aber die kosovarische Hauptstadt Pristina nicht, ja? Oh Gott, ey.
Das ist die Rap-deutsche Hauptstadt, deswegen kennt er das.
Ja, genau. Ja. Und ja, die lustigste Stadt.
Muss an mir vorbeigegangen sein.
Die lustigste Stadt Deutschlands ist auch mit im Haus.
Du bist zu alt dafür, Pillow.
Ja, Grüße aus der guten Laune Hochburg. Grüße aus der guten Laune Hochburg.
Sehr gute Laune Hochburg, ja, genau. Das wird gut heute.
Da haben wir schon einen Folgentitel auf jeden Fall.
Ja, genau. Grüße aus der guten Laune Hochburg. Finde ich gut. Peter, kannst du ja aufschreiben. Und die Grüße kannst du auch gleich mal zusammenfassen, denn du kommst nicht drum herum und ich weiß, dein Arbeitgeber wird dich eventuell danach rausschmeißen, wenn wir hier fertig sind. Aber ich will von dir wissen, wie es dir geht, da wo du gerade bist, weil das ist der Punkt von Mainz, der ist bitter. Aber zuerst müssen wir uns bedanken beim besten Partner der Welt, Pillow. Danke an
EA Sports. It's in the game.
Es klingt noch mal romantischer durch das schlechteste Internet der Welt in Pristina. Das ist ein bisschen tragisch. Aber wir fangen mal da an, denn ich möchte kurz Durchlauf einmal haben.
Bro. Sag mal bitte Christina.
Pristina. Ich mach nur einen Witz da draus.
Sag mal erstmal Christina.
Christina.
Und jetzt sag mal, statt Christina, sag mal Pristina.
Pristica.
Ich küsse doch dein Herz, ja.
Frag mal den Ralle. So, los geht's.
Ich merke übrigens, dass ich einen miesen Delay hier drin habe. Ja, ich habe gerade gesagt, sag mal Christina. Ja. Und dann vergehen so 3 Sekunden und dann so Christina.
Sehr gut. Das wird das Niveau dieser Folge auf jeden Fall erhöhen. Ich bin sehr glücklich. Und das Schlimme ist, ich sehe jetzt nicht mehr, wie ich jetzt schon quasi inhaltlich Pimpf und Peter verloren habe. Trotzdem, Peter, du kommst nicht raus aus der Nummer. Da bist du stark. Dankeschön.
Mach ruhig an die Kamera. Scheiß drauf. Wird schon irgendwie funktionieren. Mach mal an.
Ja, komm, wir machen Kamera wieder an. Ich will dich sehen. Da ist er. Peter, wo bist du? Da, Peter.
Ich lass aus. Okay, nee, ich lass aus, aber.
Was soll ich dir sagen? Also, die Laune ist jetzt nicht so dermaßen schlechter, nachdem man gegen den Tabellenführer in Unterzahl 0-2 verloren hat, ne? Also, währenddessen hat Darmstadt sich wie viele Tore gefangen? Von daher,
5 in den ersten 26 Minuten.
Siehst du, deswegen ist auch alles ganz entspannt. Letzte das Wochenende davor noch einen Punkt geholt gegen Tabellen Dritten. jetzt halt nicht, solange man am kommenden Wochenende im Derby gegen Gladbach gewinnt oder Punkte, ist so alles gut.
Ey,
ist
aber, so alles gut. Die Frage, die ich mir stelle, weil du bist ja, wir erleben ja mit dir hautnah, was es heißt, Abstiegskampf am eigenen Leib zu spüren, ohne in der ersten Front zu sein, sondern quasi im Maschinenraum. Hängen da sowas wie Spielpläne an der Wand oder macht man in der Mittagspause oder irgendwo diese Tabellenrechnereien, die wir Trottel ja alle machen mit unseren Vereinen, wenn es darum geht, durchzurechnen, ob es noch reicht für einen Klassenerhalt? Macht man das so untereinander oder versucht man sich von diesen Dingen freizuhalten?
Also bekomme ich auf jeden Fall nichts von mit. Also ich kann ja sagen, ich gucke mir an auf jeden Fall ganz genau, was Mainz macht. Wenn die dann auf einmal gegen Leverkusen in Ausgleich schießen, denke ich mir, okay, schalt mal wieder einen Gang runter. haben sie dann ja auch gemacht. Grüße gehen raus, ne, zum Beispiel. Oder jetzt war auch wieder knapp, ne? Genau, jetzt geht Gladbach unentschieden. Gut, haben mir auch ein paar quasi Urkölner Freunde gesagt, das war das erste Mal, dass sie gehofft haben, die Gladbacher schießen noch ein Tor. Damit da eben keine 3 Punkte nach Mainz wandern. Aber auch wenn es eine Floskel ist, ne, kannst selber noch gucken, dass du die nächsten Spiele gewinnst und hoffen, dass mindestens 2 unter dir bleiben oder dass du auf jeden Fall, ja, der Trainer hat es gesagt, über einem Strich sind wir geblieben und da musst du jetzt einfach von ausgehen, ne, und ja, von Spiel zu Spiel, ne, aber klar, ich meine, es gibt wahrscheinlich immer Spiele, wo du denkst, da musst du punkten, da kannst du punkten und da ist auch okay, wenn nicht Punkte ist und ich glaube, das am letzten Spieltag war eins aus der 3. Kategorie.
Wir leiden auf jeden Fall mit dir mit und wir werden auch gemeinsam dich da durch die Talsohle durchbringen, denn Pillow, dich haben wir ja quasi gemeinsam rausgeholt und ich möchte an der Stelle auch nochmal dir Respekt dafür zollen, dass du damals, als wir gesagt haben, wir holen Pimpf mit rein, dass dir ja vollkommen bewusst war, dass das Duell zwischen Schalke und Pauli noch bevorsteht und der Fluch ja dann quasi von dir auf ihn übertragen wird, ne? Oder wie sind 3 Punkte am Wochenende entstanden? Warst du eigentlich im Stadion? Nee, ne? Wie sind 3 Punkte entstanden?
Nee, im Stadion war ich nicht. Wir sind 3 Punkte entstanden. So richtig konnte ich mir das irgendwie auch nicht erklären.
Der Fluch ist es. Der Fluch also dieses Podcasts.
Wie soll ich jetzt sagen? Ja, aber der lastet ja nach wie vor auch noch auf Schalke, ne? Aber anscheinend ja jetzt dann nur in Auswärtsspielen. So, ich erinnere mich, vor 2 Wochen saß ich hier und habe gesagt, ey, hoffentlich, dass jetzt nicht hier so eine Nummer sich einschleicht wie zu Hause können wir und auswärts kriegen wir nicht auf dem Platz und dann ginge 2 Heim- und Auswärtsspiele jetzt hin und her. Gut, dass wir jetzt 2 Heimspiele in Folge haben. Das kommt nach der Gleichung dann relativ entgegen. Ja, zum Spiel. Also ich mache jetzt mal so meinen Eindruck. Pimpf kann er selber gleich auch nochmal irgendwie aus seiner Sicht was zu sagen. Und er war ja auch im Stadion. Du hast vielleicht hier und da nochmal 1, 2 bessere Blinkwinkel auf das Gesamtgeschehen. Aber ich hatte so den, also klar, alle, ich denke mal alle und inklusive Pauli Trainer, der hat ja dann auch später auf der Pressekonferenz anscheinend angesprochen hat, waren überrascht, dass Schalke gepresst hat in der eigenen Hälfte. St. Pauli am eigenen 16er schon angelaufen hat. Oder ist, was ich mir ja eigentlich immer wünsche in jedem Zweitligaspiel, dass man den Gegner oben anläuft, egal wer der ist, weil dann kriegt der Schwierigkeiten, so, weil sonst, wenn er keine Schwierigkeiten kriegen würde, wenn ihn hochpresst, dann wäre der kein Zweitligist, so. ja, das war so die erste Überraschung und ich glaube, dass du dann so, oder ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft selber dann so nach 15, 20 Minuten irgendwie so festgestellt hat, boah, ey, warte mal, was wir uns hier heute ausgedacht haben, ne, das scheint echt ganz gut zu funktionieren. Ne? Also St. Pauli hat sicherlich auch keinen ihrer besten Tage gehabt, das hat aber halt auch damit zu tun gehabt, dass sie den Fußball, den sie normalerweise immer spielen, halt, da hat man sie nicht zu kommen lassen. Ne? Und ja, dann ging das so ein bisschen daher und dann hatte ich mich eigentlich schon schiedlich-friedlich auf so ein 0-0 in der Halbzeit eingestellt und dann gedacht, ey du, sollen sie so weitermachen und wenn dann am Ende einen Punkt rausholst oder wer weiß, vielleicht fällt ja vorne auch mal einer rein, dann gut, boah, du, dann klingelt erste Mal, dann klingelt irgendwann in der zweiten Halbzeit zweite Mal, du hast ja dann nach der Halbzeitpause, ne, gerade wenn so ein 1-0 kurz vor der Halbzeit fällt, war ich noch so auf, okay, warte, aber jetzt kommt Pauli gleich raus und denkt sich, warte mal, also wir sind ja hier nicht irgendeine Laufkundschaft, so, ne, wir haben ja schon ein bisschen was vorzuweisen die Saison. Und das Echo könnte fürchterlich werden. War aber nicht. Schalke hat, und dann ist er im Nachgang dann auch in den Interviews dann am Spiel im Fernsehen auf Sky, dann wurde davon gesprochen, dass Gerrards, wie heißt er hier, Würzeler, wie er heißt, entschlüsselt hat und decoded und so ein Bullshit und so, ne, das geht mir dann alles immer so ein bisschen zu weit. Aber anscheinend hat Schalke in dem Spiel eine taktische Marschroute gefunden, die gepaart mit dem Einsatz und der Laufbereitschaft, die so ein Spiel, also in so einer 1-1-Gegenverteidigung sicherlich gefordert ist, Weg gefunden, St. Pauli Paroli zu bieten und das Spiel dann am Ende, am langen Ende, auch in der Höhe mit 3-1 verdient zu gewinnen. Und das nehmen wir natürlich sehr gerne mit und da freuen wir uns drüber. Und ich habe einen ganz interessanten Ansatz dann noch in den Tagen danach gefunden, warum das so gut geklappt hat und warum dann vor allem am Anfang der Saison, unter Thomas Reis ist Schalke ja auch 1-1 angelaufen, das hat ja gar nicht funktioniert. Anscheinend sieht der Spielplan oder der Matchplan von St. Pauli wohl nicht vor, lange Bälle zu schlagen. Und auch dann nicht, wenn der Gegner vorne am 16er schon stört. Der Anspruch ist, spielerische Lösungen zu finden, was ich ja durchaus befürworte und begrüße. Da machen aber die anderen 16 Zweitligisten, die da noch rumtüren, die machen das in der Regel nicht. Die hauen dann halt den langen Hafer. Und unser Problem auf Schalke scheint wohl so ein bisschen zu sein, dass wenn der lange Hafer dann mal gut kommt und da so ein, zwei schnelle Stürmer beim Gegner unterwegs sind und unsere Innenverteidigung hoch steht, da kommt da der Kaminski und Co., die kommen da halt nicht mehr hinterher. Und deswegen ist man davon irgendwie wohl abgewichen irgendwann und hat das jetzt aber gegen Pauli als probates Mittel angesehen und dementsprechend dann auch durchgeführt. Ich würde mir das ja in jedem Spiel wünschen, bin aber so ein bisschen skeptisch, ob wir das jetzt in jedem Spiel so sehen werden, ob der gerade beschriebenen Problematik. Aber das ist so ein bisschen mein Blick auf das Spiel. Ich freue mich natürlich riesig. Also 3 Punkte, mit denen du niemals gerechnet hast.
Ja, also ich gehe da mal direkt rein. Vorweg herzlichen Glückwunsch. Absolut verdienter Sieg. Danke. Freut mich auch. Also für euch definitiv auch sehr wichtige Punkte zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt, weil das gerade nach der Magdeburg-Geschichte ja auch echt ein Pulverfass war, was drohte überzulaufen. Dementsprechend war das schon eine sehr, sehr wichtige Reaktion auch vor allem darauf, weil das ja dort sehr blutleer wirkte. Und das würde ich auf jeden Fall ergänzend dazu noch sagen, zu dem ganzen taktischen Gedöns, gehört vor allem auch irgendwie so, dass der Ehrgeiz, der Wille, die Mentalität, die auf jeden Fall am Wochenende auf Schalker Seite brutal war, muss ich ehrlich sagen. Die sind in jeden Zweikampf rein, die waren absolut da und das kann man vom St. Pauli gar nicht behaupten. Die waren einfach überhaupt nicht auf dem Platz. Ich hatte das Gefühl, die wirkten alle so ein bisschen schockstarr vor 60.000 Leuten in dieser Schüssel, die dann auch ähnlich wie die Spieler, was du eben schon meintest, nach 15 Minuten gemerkt haben, oh Moment, hier könnte ja irgendwie heute mal was gehen. Ich fand, das war so ein bisschen, St. Pauli hatte eine Torchance nach 12 Minuten, kann es eigentlich 1-0 stehen, den hält der Müller, überragend. Ja. Und im gleichen Atemzug verletzt sich Eric Smith, das ist natürlich unser mit Abstand wichtigster Spieler für mich im Spielaufbau. Der fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar hinter Hartl mit seinen ganzen Stats, hinter Irvine mit seiner Strahlkraft, aber für das Spielsystem von St. Pauli ist Eric Smith der absolut wichtigste Mann, der halt eben genau nicht dafür sorgt, dass lange Bälle gekloppt werden, sondern der halt immer noch irgendwie, ja, die besten Lösungen meiner Meinung nach findet, um den Ball zwischen die Ketten zu bringen und den Ball irgendwie flach nach vorne zu tragen. Der war dann natürlich verletzt. In dem Moment dachte ich schon, eieiei, das wird ein ganz, ganz langer Abend heute. Als sie dann angefangen haben, lange Bälle zu schlagen, war mir schon klar, okay, wir haben da vorne nicht das Spielermaterial, also Marcel Hartl hat wieder in der Spitze gespielt, also auf als Neuner, und das ist natürlich nichts, wo du lange Bälle schlägst, der die dann easy festmacht, so, der kann so ziemlich alles, aber wenn er was nicht kann, dann ist es auf jeden Fall nicht lange Bälle festmachen. Die haben dann noch viele auf den linken Flügel rausgeschlagen, aber so gut wie jeder Ball kam eigentlich sofort zurück, und das halt vor allem, weil Schalke einfach enorm giftig in den Zweikämpfen war. Und dann hat man über die Spieldauer auch gemerkt, dass das St. Pauli auch beeindruckt hat. Ich hatte auch ein bisschen die Hoffnung, dass sie ja noch irgendwie zur Halbzeit ein bisschen was Überraschendes nochmal aus dem Hut zaubern. Hat man dann auch gemerkt nach 4-5 Minuten, okay, nee, die probieren es jetzt weiter so und das wird heute nichts. Da wird man sich die Zähne ausbeißen an dieser Riesenschüssel, die dann komplett aufgeladen war. Also die Stimmung war absolut ekstatisch von Schalker Seite. An dieser Mannschaft, die absolut gallig im Spiel war, von vorne bis hinten, muss man einfach taktisch, spielerisch, kämpferisch auf allen Ebenen ganz klar an Schalke geben. War ein komplett gelaufener Freitag für St. Pauli.
Ja, schon krass. Am Ende drei schöne Punkte für Schalke, die da ganz gut tun und die Saison ein kleines bisschen ruhiger machen und den Abstand nach oben verringern, denn das haben ja alle in der oberen Tabellenhälfte keine drei Punkte geholt, außer Karlsruhe, glaube ich.
Kiel hat einen Punkt geholt.
Ja, Kiel hat einen Punkt geholt. Der HSV mal wieder, liebe Grüße. Und es war nicht gar nicht so bösartig, wie das von einem Werder-Fan klingen kann, aber trotteliger kannst du es nicht machen, als zu Hause in der 90. Minute per Elfmeter gegen den Tabellen 18. 2-1 zu verlieren.
In Überzahl,
obwohl alle mit einem neuen Trainer, obwohl alle anderen für dich gespielt haben. Ich habe mir den Spieltag durchgeguckt, dachte die ganze Zeit, okay, alle spielen für den HSV. Und das Ergebnis ist, der Spieltag ist durch und St. Pauli hat immer noch 7 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Das kannst du keinem, eigentlich, das kannst du, nach den Leistungen und auch den letzten paar Wochen, so St. Pauli, so ganz rund läuft der Motor gerade nicht mehr, kannst du das eigentlich keinem erzählen, dass sie da stehen, wo sie gerade stehen.
Ja, absolut. Ja. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, da kommt langsam Sand ins Getriebe.
Hundertprozentig.
Ich habe es ja auch, ich hatte ja auch schon letzte Woche im Podcast gesagt, dass ich ein bisschen das Gefühl habe, ne, ein bisschen scherzhaft so, ich gehe mal eine Runde in die Kneipe mit den Jungs und unentschieden und ole ole, aber ich hatte schon ein bisschen im Gefühl, man merkt auch die Unruhe, die immer so lauter wird um dieses ganze Hürzeler-Thema,
scheißt sich nicht so richtig aus. Treffen,
genau,
ne?
Der muss jetzt einfach mal eine Ansage machen. Und auch wenn diese Ansage ausfällt, ich werde St. Pauli am Saisonende verlassen, dann wird das auch nicht gut für das Klima in diesem Team und in dem Verein sein. Aber ja, das merkst du auf jeden Fall sehr, sehr deutlich und sehr laut, wie da die Stöcker in den Speichen immer dicker werden. Und da kann man jetzt nur noch drauf hoffen oder sollte man drauf hoffen, dass der HSV weiter HSV-Sachen tut. Ich hatte es ja schon mal, glaube ich, weiß nicht, ob ich es im Podcast auch gesagt habe, mein Hot-Take, dass Hannover noch aufsteigt. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Schweißperlen auf meiner Stirn werden dicker und mehr.
Ja, also schon irgendwie ärgerlich, ja.
Ich glaube aber ganz ehrlich, Digi, das vor ein paar Wochen hatte ich das schon mal gesagt. Also, dass in der zweiten Bundesliga da irgendwie eine Mannschaft von Anfangssaison bis Ende Saison ohne irgendwie große Leistungstäler durchmarschiert, das weiß ich nicht, kann ich mich nicht dran erinnern, dass das mal gab. Ne? Ja. Von daher glaube ich, dass auch das Teil ne, so einer Aufstiegssaison sein kann oder muss in dem Fall vielleicht sogar. Und Nico hat gerade gesagt, ne, der Vorsprung ist nach wie vor 7 Punkte und was man so aus Richtung Hürzeler-Vertrag hört, da geht ja irgendwie anscheinend nur noch irgendwie um so eine Ausstiegsklausel, die er ganz gerne hätte und ja, dann soll man ihm die doch halt geben, das ist ja jetzt heutzutage auch nichts Ungewöhnliches und ich kann mir schon vorstellen, wenn da jetzt vielleicht mal zeitnah ne, so eine Meldung kommt, jo, der bleibt hier jetzt erstmal, dass er dann auch wieder, oder vielleicht auch ohne so eine Meldung, dass er sich wieder einrenkt und die Mannschaft ist, glaube ich, aus meiner Sicht einfach zu gut, um da jetzt nochmal ernsthaft in Schwierigkeiten zu kommen, nicht aufzusteigen. Auch wenn es wird kein Durchmarsch, also Durchmarsch gibt in der zweiten Liga nicht.
Du spielst jetzt am Wochenende gegen Hertha, die ich momentan auch für sehr gefährlich einschätzen würde. Wenn du das verlierst, dann könnte da auch nochmal so eine kleine Abwärtsspirale folgen und man kennt's halt einfach, ne? Also gerade auf St. Pauli ist das ja jetzt schon ein paar Jährchen so passiert. Ja, deswegen, ich bin gespannt, ob wir diese, also natürlich war das völlig klar, dass da keine Mannschaft ohne Punktverlust durchmarschiert, aber ich bin äußerst gespannt, / skeptisch, ob wir jetzt dieser wahrscheinlich schwersten Prüfung standhalten werden.
Ach komm, das klingt mir alles so depressiv. Und jetzt hänge ich noch hinterher.
Wollte gerade sagen, und jetzt geht's los.
Ja, nö, das mache ich relativ kurz. Es gibt rund um Werder Bremen so zwei, drei Sachen, die so, ne? Also Christian Groß beendet seine Karriere, was jetzt sportlich nicht die größte Tragik ist, aber wenn man die Karriere von Christian Groß betrachtet, schon ein bisschen traurig ist, weil er einer dieser letzten Typen ist, der, und das ist die lustige Geschichte daran, als Kaderspieler für die Entwicklung von jungen Spielern in die dritte Mannschaft, in die zweite Mannschaft in der dritten Liga geholt wurde damals und sich in der Vorbereitung in die erste Mannschaft gespielt hat und seitdem ja immer ein Thema war, was eigentlich dann auch kein gutes Zeichen für die Qualität von Werder war, jetzt keine Rolle mehr spielt und jetzt seine Karriere beendet. Das ist nämlich das Schöne an Werder Bremen, dass du schon merkst, sie haben überall die Qualität mittlerweile, damit sie nicht mehr auf Christian Groß angewiesen sind. Schade für ihn, aber er wird dem Verein erhalten bleiben, deswegen ist das alles erstmal ganz gut. Das ist das eine. Und das andere aber, dass so mit 4 fehlenden Innenverteidigern du gegen Hoffenheim einfach merkst, ne, dann reicht's halt nicht gegen Hoffenheim. dann kommst du jetzt irgendwie da an, wo du hingehörst. Und wir haben auch eine lustige, hat mir Tobias Escher heute über Bundesliga erzählt, eine lustige Statistik. Werder Bremen hat zum dritten Mal in Folge am 24. Spieltag 30 Punkte. Das hatten wir in der Saison, wo wir abgestiegen sind. Das hatten wir in der Saison, krass, wo wir wieder aufgestiegen sind. Das haben wir diese Saison.
Wow.
Und jedes Mal ist es am Ende irgendwo einmal abgestiegen, einmal 14. hat noch gereicht. Ich sehe, wenn ich mir das Restprogramm von Werder Bremen angucke, wird 10 Spiele, also wenn die nächsten Wochen, das wird nicht leichter. Da kommen jetzt die ganzen Kracher, da wird es jetzt richtig, richtig scheppern in den nächsten Wochen. Werder Bremen spielt ja auch mal ganz gut und ich nehme jetzt nicht das Bayern-Spiel als Maßstab dafür, weil das ist Quatsch. Und Union Berlin ist sicherlich auch nochmal ein Gegner, wo du was holen kannst, aber auch Wolfsburg, aber dann kommt Dortmund, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, so Leipzig, das hast du alles noch, zwischendurch noch Augsburg, Bochum ganz am Ende. Die werden schon noch Punkte sammeln, so, ne? Aber wenn es am Ende der Saison vielleicht 40 werden, dann ist es schon mal wieder ein Schritt weiter, so, und den werden sie machen. Dieses kleine Mini-Gefühl von, okay, wir versuchen mal da oben, auch vielleicht können wir sogar einstelligen Tabellenplatz und Europa. Lass mal.
Na, aber die ist doch alles ultra entspannt. Warte, für Euro, habt ihr euch dann mit dem Europa wirklich eingeredet?
Du, erstmal kannst du ja nicht pauschal ihr sagen, aber natürlich fängt man auch.
Ja, dann du.
Ich kann es egal, es hinterher erklären, auch der Trainer irgendwann, Punkt, und die Mannschaft und alle drumherum sagen, es wäre doch einfach schön, wenn Werder Bremen irgendwann mal wieder Ambitionen hat, mal europäisch zu spielen. Genauso ist es formuliert worden. Und wenn du vor 2 Spieltagen 29 Punkte, 2 Punkte hinter Eintracht Frankfurt auf Platz 7 stehst, dann ist es ja auch klar, dass du dir mal Gedanken über so etwas machst. Wenn du 2 Spieltage später mit 30 Punkten auf Platz 8 stehst, und Frankfurt 7 Punkte weg ist, aber der 7. Platz ja theoretisch auch noch reicht, bist du immer noch in Reichweite, aber der Realität kickt einfach rein, wenn du weißt, da kommen noch so viele Kracher, die werden dir noch viele Punkte kosten. Und dass diese und dass du das hat Hoffenheim gezeigt, dass du ohne 4 Innenverteidiger gerade spielst, das merkst du halt auch gnadenlos, wenn du auf so einen Stürmer wie Bayer triffst. Aber da ist nichts mit, wir wollen nach Europa und wir sind Europa, bla bla. Da auf die ganze Quatsch lasse ich mich nicht ein. Aber es ist doch logisch, dass man irgendwann auch Werder Bremen nach 15 Jahren mal wieder ein kleines bisschen darüber nachdenkt, ob es vielleicht mal eine Option sein könnte, mal einen Schritt weiter zu gehen. Weil der Trainer scheint im Moment gute Arbeit zu machen. Und Dingschi kommt wieder, dürfst du nicht vergessen, ne? Der Sturm wächst nächstes Jahr.
Ist der nur ausgeliehen?
Der ist nur ausgeliehen. Das ist ein garantierter Rückkehrer zum glorreichen SV Werder Bremen und wird dann nochmal den Sturm nochmal erweitern. Auch wenn wir jetzt Pascal Bourré verloren haben. Aber das ist ja, naja.
Traurig. Ja, also ich habe ja das Europa-Lied schon angestimmt, Nico. Wir waren ja vor 2 Wochen zusammen im Stadion. Vielleicht kleiner Querverweis, die erste Folge unseres Formats Grounds ist draußen auf YouTube. Falls ihr Lust habt, Leute, schaut da gerne mal rein.
Gönnt euch.
Wir machen ein bisschen Stadien unsicher. Und ich habe ja das Europa-Lied da schon angestimmt, ein bisschen scherzeshalber, aber ne, solche Geräusche kommen ja dann auch ganz schnell von außerhalb. Ich find's aber krass, dass die wirklich jetzt 3 Jahre in Folge 30 Punkte am 24. Spieltag hatten, auch in der Abstiegssaison. Und naja, man kann dann halt auch dieses Jahr dann einfach auch mal von Glück reden, dass so Köln, Mainz, Darmstadt so ein bisschen hinterherhinken, weil letztendlich sind's auf dem viertletzten Platz dann auch nur 5 Punkte, ne?
Genau.
Was auch echt nicht die Welt ist.
Das ist schon, da wird schon knackig. Und da muss man auch auf jeden Fall aufpassen. Aber.
Ja, aber die spielen auch noch alle gegeneinander. Wo sollen die Punkte herkommen, ne?
Nee, das meine ich auch. Guck mal.
Ja, ja.
Aber also, wir kommen bei Werder Bremen mit 30 Punkten nach 24 Spieltagen von, wir sind durch, zack, abgestiegen zu, okay, wir haben 30 Europa. Punkte, wir sind vorsichtig, machen 36 Punkte, werden, glaube ich, 14. Und das trudelt so aus, Saison auch beendet, aber wir gehen nicht mehr rein. Zu jetzt, okay. Vielleicht wären es am Ende vielleicht auch 40 Punkte, haben wir den nächsten Schritt gemacht und dann denken wir vielleicht nächste Saison mal darüber nach, ob wir einstelligen Tabellenplatz hinkriegen können oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, mehr nicht.
Ja. Europa. Ich muss mal einmal kurz Kamera anmachen. Europa, ihr habt doch Vogel, habt ihr
doch. Nein, ich bin doch kein Bremer. Ich kann doch hier das Europa.
Ich mach's. Europa, ey, Hamburg also steigt auf, bevor ihr Europa kommt.
Ja, wissen wir doch alle. Ich will doch auch nur ein bisschen hier.
Ich hab's auch nicht gesagt.
Ich will nur ein bisschen anheizen, aber ich muss auch dir recht geben, Nico, weil was Hoffnung macht, ist der Kader. Da sind ein paar talentierte Spieler dabei, da sind ein paar ordentliche Transfers. Malatini, der neue Verteidiger, den sie aus Argentinien, glaube ich, geholt haben.
Navigator auch.
Den würde ich absolut wirklich Aber
ich will Nico nur mal ein bisschen auf den Sack gehen, Alter. Der hat eine viel zu ruhige Saison da, Alter.
Ja, fängt genau.
Irgendwann an mit, der muss mehr leiden. Der Nico muss mehr leiden. Der fährt da von Kanapé zu Kanapé und der erzählt dann einem von Europa, da muss man einer den Riegel verschieben jetzt hier aus Prestige.
Du Penner, Alter. Und zack sind wir da und dann wunderst du dich. Siebter Platz reicht auch. Achter nicht mehr, glaube ich. Aber du, genau
ja,
das.
Ich würde ja gönnen, ne? Also nicht falsch, ich würde ja gönnen, weißt du selbst. Aber ja. Ich glaube, das ist Quatsch.
Ich freue mich halt über den Kader. Quatsch. Ich freue mich über den Kader.
Genau.
So, wenn der Jim Ma da noch ein bisschen bleibt, so Woltemade spielt viel, viel besser. Der Schmied, eigentlich alle auf allen Linen, Kaderpositionen.
Stay.
Ja, genau. Wir haben auf allen Kaderpositionen haben wir im Moment stabile Bundesliga-Leute, die in dieser Kombination mir nicht das Gefühl geben, dass du mit denen, also toi, dass du mit denen auf dem Niveau von, keine Ahnung, Entschuldigung, Peter, Köln gerade stehst, sondern das ist, die haben alle noch ein anderes Selbstbewusstsein auf dem Platz und die wollen fußballerisch Dinge lösen. Und dann zeigt den Hoffenheim die Grenzen auf, wenn die Verteidigung nicht vernünftig aufgestellt ist. Fair. Wenn das heißt, wir sind Zehnter oder sind Zwölfter, wenn ich jetzt schon weiß, wir werden nächste Saison Zwölfter, unterschreibe ich dir sofort. Nehme ich. So. Und wenn die Überraschung da drin steckt, wie es ein Union Berlin oder wir haben diese Stuttgart dieses Jahr, wenn ein bisschen Bewegung reinkommt und es mal sich nicht damit, du kennst mich jetzt auch lange genug, Pillo, du weißt, dass ich von Spieltag 1 an anfange zu zittern und den Bundesligaspielplan durchrechne. Das will ich einfach nicht mehr.
Ja, ich weiß.
Das kannst du jetzt machen jedes Jahr. Doch, du hast mich immer dafür ausgelacht.
Nein, ich mach das nicht. Da wirst du ja behindert von. Ja. Also ein bisschen machst du das schon, nur nicht mehr nach unten, sondern nach oben. Gib zu, du machst das nach wie vor, nur nicht mehr nach unten, sondern nach oben.
Nee, ich mach das um die drumherum.
Du hast jetzt eine neue Taktik, Nico. Du rechnest jetzt immer die verlorenen Punkte gegen Teams, die du eigentlich eingeplant hättest. Diese Darmstadt, Heidenheim. Das ist jetzt deine neue Lieblingsrechnung.
Aber ich rechne es auch in beide Richtungen. Ich rechne
ja,
es auch
ja,
in
natürlich,
beide Richtungen.
Natürlich. Ja, aber das ist jetzt der Punkt, an dem du dann sauer wirst.
Ja, genau.
Ja,
und das ist ja genau, Punkt. Hast du vollkommen recht. Genau. Vielleicht ist das auch das gesunde Selbstbewusstsein. Und wenn du dir die Saison von Werder Bremen anguckst, dann haben wir bei allem, was wir so gespielt haben, dann haben wir wirklich nur Überraschungspunkte gegen Bayern München geholt. Und alles andere sind Dinge so, boah, ja, ein Punkt in Bochum, okay, zu Hause gegen Frankfurt einen Punkt geholt, Union zu Hause geschlagen, ja. Wir haben all das gemacht, gegen Stuttgart verloren, wir haben all das gemacht, was du machst. Und dann kommen diese beiden, noch bleibt dabei, diese vier Spiele gegen Darmstadt und Heidenheim, ein Punkt. Die machen mich stinksauer. Und wenn dann der Status ist, du rechnest aus diesen 4, 12 Punkte, rechnest du dir, lass uns mal Werder Bremen ein bisschen 7 Punkte ausrechnen, ziehst die 3 von Bayern wieder ab, hast du trotzdem in der Gesamtrechnung, müsstest du 4 Punkte mehr haben. Dann sind wir felsenfester 7. Platz. Und dann muss ich am 24. Spieltag über Conference League nachdenken.
Es ist alles schöner. Es ist alles schöner, als einfach eine graue Maus zu sein. Und ne, deswegen lass ein bisschen von oben aus Quatsch reden, lass ein bisschen nach unten aus Respekt gucken, weil alles dazwischen ist nur graue Maus und das wäre noch beschissener.
Aber du glaubst dir nicht, wie glücklich ich einfach wäre, wenn wir jetzt einfach mal 2 Jahre graue Maus wären. So, ich relativ, so im Prinzip ist es ja jetzt schon wieder so 20. Spieltag und ich weiß, 24. Spieltag und also da muss jetzt schon ein bisschen was passieren. Der Verein hat ja auch gelernt, dass wir jetzt nochmal in Abstiegsgefahr geraten. Das glaube ich nämlich nicht mehr. Das hast du jetzt von mir gekriegt, Pillow. Das sage ich nicht oft.
Glaube ich auch nicht.
Aber 24. Spieltag, 13 Punkte Vorsprung, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Und übrigens auch nur, weil ich heute...
Hot Take.
Ja, genau. Bei Bundesliga habe ich heute gesessen und wir haben so lange über Eintracht Frankfurt gequatscht und ich habe dann halb zugehört. Und dann bin ich die Bundesliga-Tabellen der letzten 10 Jahre durchgegangen und ich habe gesehen, du brauchst 8 Siege, dann bleibst du drin. 8, 9 Siege, dann schaffst du das, dann bist du drin. Werder Bremen hat 8, 9 Siege. Und da war ein Moment, wo ich da saß und dachte mir so... Ja, okay, scheint zu klappen.
Ja, und wir haben vor ein paar Wochen auch drüber, es sind halt diese graue Maus-Siege, ne? Das ist dieses dreckige 1-0 gegen Mainz und was weiß ich, ne? Die Köln mit einem Tor schlagen. Das sind genau die Dinger, die du holen musst. Das schon. Alright.
Genau das. Naja, so viel zu meiner, da kann ich leider nicht viel aus euren Dramen rausholen, die ihr alle so erlebt habt. Aber wir haben genug Dramen an Themen. Soll ich eine scheiß Überleitung bauen, Pimp? Wir fangen bei deinem Jahrhundertthema nämlich mal an. Weil Christian Groß war auf jeden Fall ein Spieler der Fans, ne? Das muss man ja sagen. Er war einer von den Fans. Er war einer von uns. Reicht das? Nee, ne?
Ei, ei, ei. Also, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir statt diese Überleitung demnächst einfach so auslosen. Thema 1 macht heute der, Thema 2 macht heute der. Nee,
du kannst, ich mache nicht umsonst 15 Podcast-Formate, damit ich nicht fleißig überall Überleitung
machen kann. Damit du 15 Mal eine scheiß Überleitung machen kannst, genau. Ja. Also, ich fange einfach mal an, ja. Ich habe heute wieder ein großes Thema mitgebracht. Für alle ZuhörerInnen. Es wurde sich in der WhatsApp-Gruppe schon wieder drüber lustig gemacht. Es wurde spekuliert, sind es Freistöße, ist es die Nachspielzeit, sind es Abseitsregeln. Nein, mein heutiges Thema ist die Fans als 12. Mann. Dann habe ich noch dazu formuliert, was sie wirklich bewirken können und was nicht. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, und das eine wird gleich dein Thema sein, Wiska Barca, Aalborg Einstieg, Pipapo, rein, raus. Wir haben Fanproteste, Tennisball, rein, raus, alles mitbekommen. Wir haben gesehen, Fans können wirklich politisch, gesellschaftlich wirklich was bewegen. Und ich stand jetzt aber am Wochenende auf Schalke und war wirklich mal wieder baff von dieser Brachialität an Stimmung, die mir da entgegengeschwappt ist, eben als das Spiel so nach 15, 20 Minuten, als es losging und man so merkte, alle Schalker fangen langsam an, daran zu glauben, dass sie heute, und wenn es nur 0-0 ist, ganz bescheiden, wenn es nur ein Punkt ist, die fangen gerade an, daran zu glauben und sich gemeinsam aufzubauen, auf dem Rasen, neben dem Rasen, dass sie irgendwie gemeinsam, ja, vielleicht hier einen Punkt gegen den Tabellenführer holen können. Und das habe ich im Gästeblock, der wirklich an dem Tag war die Stimmung echt nicht gut. Da hat ein bisschen so Unterrang, Oberrang, das hat alles nicht so ineinander gegriffen. Und letzte Woche ist Schalke untergegangen in Magdeburg, wo die auch bekannt sind für eine brachiale Heimstimmung, die an dem Tag noch 25 Jahre Kommando Eastside gefeiert haben. Also da kam wirklich auch alles von den Magdeburger Rängen, Fackeln, Choreo, alles mögliche, 90 Minuten brachiale Stimmung, so kam es zumindest am Fernseher rüber, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, da sind ein paar Spieler eingeschüchtert und wo ich jetzt am Wochenende ganz extrem das Gefühl hatte, die zünden sich gegenseitig an, also die Crowd zündet die Spieler an und auch sogar die Spieler zünden irgendwann zurück die Crowd an. Da hat man richtig dann so irgendwann diese Gesten von jetzt komm, auf geht's, Karaman, Terodde, was weiß ich, so Leute, die eine Woche vorher noch vor dem Gästeblock standen und sich ja Pipi in den Augen hatten. Und da stand ich dann halt einfach so die ganze Zeit. Unser Spiel war scheiße, ich brauchte mich nicht mit dem ganzen Kram da beschäftigen, was da passiert. Und stand da die ganze Zeit und dachte so, ja krass, gewinnt jetzt hier Schalke? Und ne, natürlich nicht nur durch die Ränge, aber ich hatte das Gefühl, da kommt sehr viel von den Rängen. Und hab mich dann gefragt, glaubt ihr, dass die Ränge Spiele entscheiden können oder ihren Teil dazu ganz aktiv beitragen können? Weiß nicht, was sind eure Erfahrungen? Habt ihr das irgendwo mal so wahrgenommen, dass ihr dachtet, boah krass, das geht gerade so durch diese ganze Synergie und durch diese ganze Dynamik, geht dieses Spiel gerade gewonnen oder verloren?
Also 100.000% ja. Mhm. Und akut. Alleine in dem letzten Mal, als ich mit Pillow zusammen, waren wir zu langsam am Stadion, als wir Schalke und gegen Werder geguckt haben. Mhm. Und Werder Bremen auswärts Schalke 04 einfach filetiert hat über 85 Minuten. So, dass wir, was so Pillow auf der Toilette war und noch erzählt hat, dass die schon alle, ja, zweite Liga ist ja auch nicht schlecht, und dann brauchen wir uns mal wieder neu aufgereden, geschwungen haben, die Fans, als sie auf der Toilette waren. Und dann gibt es einen Moment, und dann merkst du, wie in diesem ganzen Scheißstadion so ein riesengroßer Schalter umgelegt wird. Mhm. Und ein komplettes Stadion, 60.000 Leute sich 11 Bremern auf dem Platz gegenüberstellt. Und Bremen eigentlich, also mental wahrscheinlich kaum noch eine Chance hatte, das zu überstehen. Und dementsprechend, ich glaube, war sogar Siegtreffer, ne, da quasi erzwungen wurde. Also 100.000% ja. Und das ist nur eins von x Beispielen, die ich in Stadien erlebt habe.
Ja, ja. Gibt's? Also kann ich mich nur anschließen, auf jeden Fall. Punkt. Also können wir wirklich, ja, ist ein großes Thema, aber gibt's eine schnelle Antwort drauf? Ja, auf jeden Fall und unbedingt. Und geht halt aber, ne, auch wie du sagst, geht halt auch in beide Richtungen, ne? So, wenn sie jetzt gegen Pauli 6 Stück gekriegt hätten und dann wieder um Arena-Ring hätten rennen müssen, dann, ne, dann geht das auch in eine andere Richtung. Aber ja, gerade auf Schalke, aber auch in anderen Stadien und Vereinen, ne, also absolut, deswegen sagt man ja auch der 12. Mann, ne? Ganz, ganz klare Kiste.
Also
gibt dann halt auch die Variante, wo in, weiß ich nicht, war das in Rostock oder in Lautern, wo der Fan da auf den Platz rennt und den weghauen will. Also ganz ehrlich, ne, da packst du dann auch wieder am Kopf da. War das in Rostock?
Ja,
ja, sorry, jetzt meine Ausdrucksweise, aber so ist, nach dem Gusto ist er da runtergerannt. Ne? Und, ja, den brauchen wir nicht piepen. Das hat er sich ja gedacht, ne? Und das haben ja dann auch diverse Rostock-Fans irgendwie in Social Media dann in der Folge noch kommentiert und meinten, ja, nee, das ist sicherlich nicht richtig, aber der hat uns so provoziert und seine Hautfarbe dann auch noch und deswegen, ne, ist uns da halt, ist uns dann halt passiert, wo ich mir denke, Alter, seid ihr geistig zurückgeblieben oder was so? Ne? Also auch die Seite der Medaille gibt's, aber bleiben wir bei den schönen Themen vielleicht.
Ja, also ich habe das, ich habe mir genau Hansa auch aufgeschrieben. Ich hatte sogar eher das Gefühl, dass selbst aus Hansa-Kreisen eher kam, dass das eine Schwachsinnsaktion war. Aber da ist ja eben zum Beispiel auch, haben die im letzten Heimspiel, haben die noch 2-2 zu Hause gegen den HSV gespielt, auch nach Rückstand. Und da hat sich das Stadion auch irgendwann so ein bisschen angezündet. Und jetzt haben die halt einfach gegen direkten Konkurrenten relativ früh 1-0 hinten gelegen, Platzverweis. Wo man dann richtig gemerkt hat, ich habe mir dazu auch so ein, zwei Stadion-Vlogs angeguckt, wo man richtig gemerkt hat, da war nach 30 Minuten komplett die Luft raus. Alle Leute am Buhen, total abgefuckt. In der 80. Minute ist die Kurve, hat das Stadion verlassen, was ich schon ein sehr, sehr krasses Zeichen fand. Und am Wochenende sind ja noch so ein paar andere Dinge passiert. Das Darmstadt-Spiel, wo es am Ende diese Ansage von dem Capo auf dem Rasen gab. Also, ne, wo schon sehr viel so Eingriffe in das Sportliche, sag ich mal, stattgefunden haben. Und ja, deswegen, ich stand einfach am Wochenende da, ich habe mich das gefragt, ist das wirklich so? Weil wir hatten jetzt auch während diesen Fanprotesten dieses Alexander Zorniger Zitat, was ich hier auch vor ein paar Wochen vorgelesen habe, mit, ja, es geht um die Spieler und die sind immer nur das Wichtigste. Und ich find's krass, dass nicht nur, dass wir uns sofort einig sind, dass nicht nur die Fans jetzt irgendwie politisch, gesellschaftlich irgendwie einen geilen Einfluss haben können, sondern wirklich auch sportlich. Und natürlich jetzt nicht taktisch, aber ne, beim Sport macht der Wille und sowas alles immer einfach sehr, sehr viel. Gerade in so Spielen, wo man als krasser Außenseiter reingeht, Osnabrück mit einer geisteskranken, mit einem geisteskranken Auswärtssupport in Hamburg. Keine Ahnung, wie viel 5.000, 6.000 Leute da hinfahren, die sind abgeschlagen, Tabellenletzter, ne, die dann auch wieder gewinnen. So, ich finde, das ist einfach, also auch da auf dieser Ebene nicht zu unterschätzen, was Fans dann wirklich einfach ausmachen können. Und ich habe es am Wochenende am eigenen Leib erlebt und ihr ja scheinbar auch. Deswegen Shoutout an alle Fankurven da draußen.
Ja, insofern auch schönes Thema dafür gewählt, ne? Und Schalke, Pillow, ganz ehrlich, also auch dieser Aufstieg gegen St. Pauli ist ein damals vor 2 Jahren. Ja. Das war auch ein Aufstieg der Kurve. Ja. Und diese ganze Konstellation. Ich weiß noch, da haben wir ja auch 4-0. Weißt du noch die Situation, als Werder 4-0 und 4-1 gewinnt? Und waren wir nicht zusammen, oder? Waren wir da zusammen?
Nee, ich war an dem Tag im Flieger zurück aus LA.
Ach, stimmt. Und ich aber im Stadion, da habe ich dir doch noch geschrieben, wie ich beeindruckt davon war. Ich war beeindruckt von Werder Bremen, die hier gerade Schalke 04 filetieren. Und dann war ich beeindruckt davon, wie diese verdammte Kurve, positiv, liebe Grüße, einfach diese Mannschaft aus dem Dreck hebt, so die hier gerade wirklich auseinandergenommen wurde. Und ich sag dir, da ist der Grundstein gelegt worden für den Aufstieg. Bei diesem 1-4 vom direkten Konkurrenten, einmal links, rechts an der abgekriegt, das ist das, was sie gebraucht haben, damit sie dann am Ende durch die Tür gegangen sind. Also krass, ja. Beeindruckend.
Ja. Ja, und ich bin gespannt. Ja,
und auch in dem Spiel gegen in dem Spiel gegen St. Pauli.
0-2 Rückstand, halt, genau.
Ich hatte gerade vor der Aufnahme schon mal kurz. Ne, und du hast und der Tenor in der Halbzeit war, ich weiß gerade nicht, wie gut mein Internet noch ist, ich rede einfach mal weiter. Der Tenor in der Halbzeit war so auf, naja gut, also dann gucken vielleicht jetzt noch irgendwie hier so einen Punkt holen und ne, dann haben wir danach noch ein Spiel in Nürnberg, da kann man auch noch aufsteigen und so, ne? Das war so ein bisschen der Grundtenor. Und dann hat es ja irgendwie nach Halbzeit, nach Anpfiff zweiter Halbzeit irgendwie 3 oder 4 Minuten gedauert, bis dann ein Elfmeter für Schalke gab. Und Schalke auf 2-1 verkürzt hat und in der Sekunde war sofort irgendwie allen im Stadion klar und ich glaube auch den St. Paulianern, hier geht's jetzt nicht mehr um einen Punkt, hier geht's darum, jetzt heute noch aufzusteigen und den Dreier fix zu machen. Und du konntest minütlich fühlen, das ist nur noch eine Frage von Minuten, bis die Tore fallen. Also das ist auch wieder so ein Riesenbeispiel für das Thema, über das wir gerade sprechen. Aber wie gesagt, das gibt's auch in anderen Stadien, nicht nur auf Schalke.
Ja. Ja, man spürt das dann auch, ne? Wenn diese Dynamik da ist, man fühlt es dann einfach, man merkt es dann einfach.
Ich kann dir so viele Beispiele nehmen. Es ist muss 6 Jahre her gewesen sein oder so. Das werde ich nie vergessen. Da ging es 5-2 gegen VfB Stuttgart in der Abstiegssaison, wo VfB Stuttgart dann, glaube ich, sogar abgestiegen ist. Und Werder Bremen halt quasi um alles kämpft. Und das und da war die Stimmung stimmt. halt in Stuttgart Corona, so ne? so, ja, so nee davor das ist schon ein paar Jahre her Stuttgart so negativ vorher im Heimspiel vorher die Kurve die Cannstatter Kurve hat die Mannschaft im Prinzip angemacht hat dafür dass sie sich zusammenreißen sollen so ein bisschen auch wieder Darmstädter und Werder Bremen halt einfach, die damals ja schon zerrüttetes Elend waren und immer ums Überleben gekämpft haben und da einfach 100.000 Werder-Fans diesen Bus vom Parkhotel bis zum Stadion einfach begleitet haben und das Ergebnis waren 5-2 gegen VfB Stuttgart. Das kannst du ja auch sportlich nicht erklären, sondern das kannst du nur damit erklären, dass da irgendwo 100.000 Seelen irgendwie Energie in deinen Körper reinballern. Ja. So, ja. Ich lieb das. Diese ganzen Derbys damals, Werder Bremen, HSV, die Energie, die da aus der Kurve auf den Platz gegangen ist in bestimmten Situationen, so, das wird auch immer so bleiben. Ich bin da voll dabei. Und die aktuellen Themen, das hat der Pillow schon quasi vorhin gesagt, so, da bin ich auch mal sehr gespannt, was das für Ergebnisse liefern wird. Ne? Könnt ihr euch noch an Dynamo Dresden erinnern, als sie abgestiegen sind und der Druck und wo sie dann dieses Banner ausgerollt haben, ihr habt 16 Minuten Zeit, die Stadt zu verlassen. Mhm. Da war vorher ein Druck. Das konnte diese Truppe nicht aushalten. Die ist daran gescheitert, dass sie wahrscheinlich zu viel Druck gekriegt haben.
Das funktioniert, also ne, das läuft ja auch in beide Richtungen, wie du eben schon meintest, ne?
Rostock wird das mit dem Druck aus der Fankurve, das wird schwer.
Ja, plus sportlich wird es, glaube ich, bei denen auch noch schwer, aber genau, es geht halt eben in beide Richtungen, wobei man auch sagen muss, ne, also Fans sind da schon auch sehr sensibel, wann der Druck erhöht werden muss und das war ja jetzt auf Schalke eben auch der Fall, ne? Der Druck war letzte Woche immens hoch und dann wurde auch nochmal ein Banner ausgerollt, jetzt wollen wir nur noch Taten sehen und dann ab dem Moment, wo sie gemerkt haben, die Spieler geben auch was und die zeigen Emotionen und die zeigen Einsatz, haben die sofort gesagt, alles klar, wir sind dabei. Und dann ist es auch erstmal völlig egal, ob das jetzt ein 0-0 wird oder ob du 0-1 am Ende unglücklich verlierst. Wenn das so ist, dann würde ich sagen, haben 90% der Kurven, wahrscheinlich 99% aller Kurven, diese Sensibilität zu sagen, alles klar, da stehen wir hinter, da können wir mitgehen. Und das finde ich ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Zeichen.
Deswegen, ich habe noch ein schönes Beispiel, ganz akut oder aktuell aus Köln eben. Ne? Also wir haben jetzt gerade das Duell gegen Leverkusen hinter uns, jetzt kommt eben das Derby gegen Gladbach. Und hier wurde auch vergangene Woche die ganze Stadt zugeklebt mit Stickern und Plakaten, alle mit dem Motto der Fanszene. Ja, hier wird nicht resigniert. Also wir machen weiter. Und die waren ja, glaube ich, auch jetzt mal aus dem Kopf so plus minus 2000 Fans waren beim Training. Ne, vor ein paar Wochen.
Ja.
Und da wurde auch nochmal klar gesagt, also solange ihr alles gebt, stehen wir hinter euch. Klar ist auch, ne, spitzt natürlich auch weiter zu. Also ist ja gerade ein bisschen
also interessant, wo die
ausläuft. Wie meinst du?
Also die Fans können nicht immer die Spiele gewinnen, wie man am Beispiel Köln gerade merkt.
Nee. Ja, also gegen Tabellenführer hat es nicht gereicht.
Aber genau das sind ja die ich meine. Für Schalke hat es gegen Tabellenführer gereicht, ne? So.
Ja.
Aber ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir uns da einig sind. Und ja, alles kann bewegt werden. Nächste Überleitung jetzt. Sehr viel wurde auch bewegt bei deinem Thema, Nico.
Boah, ja guck mal. Aber über meine Überleitung lustig machen, ne? Ist ganz interessant und ich muss mal fragen, inwiefern ihr das alles mitgekriegt habt. Aalborg BK, wir haben ja, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Trimax, Unsympathisch TV und Visca Barca gehören, und das muss man an der Stelle auch mal fairerweise sagen, gehören zu einer Investorengruppe, die sich an dem Verein beteiligen. Und gehen aber medienwirksam damit an die Öffentlichkeit, sind so ein bisschen die Speerspitze, obwohl auch Thomas Hitzesberger und seine Firma mit drin ist, aber das, worüber gesprochen wird, sind drei Influencer, gehen nach Dänemark, kaufen sich Aalborg und dann die unglückliche Formulierung auch von Visca Barca, wollen jetzt mal Fußballmanager spielen. Das ist ihnen so gnadenlos um die Ohren geflogen, dass zwei von dreien sich jetzt zurückgezogen haben. Der dritte hat sich bisher noch nicht mehr öffentlich dazu geäußert. Aber Visca Barca ist zurückgetreten aufgrund des Drucks, ehrlicherweise, auch und der negativen Energie rund um sein eigenes Portal. Er hat gesagt, das kann ich so nicht machen. Und auch Trimax sich öffentlich geäußert zu, das ist den ganzen Stress nicht wert. Ich bin da raus. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich rund um die Menschen, die das Ganze, also auch um Teile davon, mit denen auch im Vorfeld schon im engeren Austausch dazu war und mich auch noch ein bisschen länger dazu informiert habe, deshalb ich jetzt auch nicht ganz so viel hier ausschweifend und auch vor allen Dingen nicht urteilen möchte, denn ich, also die Punkte sind für mich klar, das ist auf jeden Fall ziemlich dämlich kommuniziert gewesen, was da passiert ist. Der Markt in Dänemark ist aber auch ein anderer. Also das ist ein anderer, wenn du dort Fußballvereine erwirbst. So, das ist gang und gäbe. Jeder Verein in Dänemark gehört irgendwie solchen Konsortien. Und die Intention dahinter. Und deswegen möchte ich da auf jeden Fall nochmal 3, 4, 5 Gespräche mehr dazu führen, um fundierten Meinung dazu zu sagen. Fakt ist aber einfach, erst öffentlich, medienwirksam, auch in YouTube-Videos dazu positioniert und dann vollen Backflash gekriegt. Habt ihr das mitgekriegt und was ist so euer Gefühl, wenn ihr das so von außen betrachtet?
Also, wie du gesagt hast, die Kommunikation allen voran ist ein ganz, ganz großer Punkt. Das Timing ist ein ganz, ganz großer Punkt. Jetzt gerade quasi parallel zu den großen Fanprotesten in Deutschland, die gleichzeitig auch noch irgendwie ja positiv, sag ich mal, für die Seite der Fans ausgegangen sind. Ich finde dann auch noch, die Baller League ist so ein Punkt, den man auf jeden Fall nicht außen vor lassen sollte, wo ja gerade auch so, ja, die gerade ein bisschen Welle macht, wo gerade auch ein paar negative Stimmen lauter werden, wo Leute wie Trimax und Sascha und sowas auch ein bisschen dabei sind. Und letztendlich kam dieser Druck darauf ja gefühlt auch fast ausschließlich aus Deutschland. Keine Ahnung, vielleicht ist es dann jetzt auch wieder meine deutsche Wahrnehmung. Aber ja, für mich fühlte sich das schon zum Scheitern verurteilt an und nicht besonders konsequent überlegt, wie man das aufzieht, wie man das kommuniziert. Wenn man jetzt sagt, hey, guck mal, wir wollen irgendwie neue Wege gehen, wir holen uns hier einen Influencer dazu, der mal ein paar Stadion-Vlogs von hinter den Kulissen macht, was es ja letztendlich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht mehr als das sein sollte.
Mal ehrlich, das wäre, also Pimpfi, das ist ein Format, das wir beide sofort machen würden. Wenn wir jetzt die Situation hätten, lass uns ja, in die transparente Entwicklung eines Fußballvereins gehen. Das rein inhaltlich, das ist ja eine spannende Story.
Ja, aber ich würde dafür kein Geld bezahlen, sondern ich würde dafür Geld nehmen. Also ja, wenn die sagen, hier, begleite mal unser Aalborg Rising, dann würde ich sagen, ja, Digga, dann koste ich XY.
Die werden da auch schon Geld rausgezogen hätten, würden, werden, wenn sie nicht jetzt die Rolle rückwärts gemacht hätten. Also so wie ich es verstanden habe, das ist so das Genaueste, was du aus den Medienberichten, die darüber gab, entnehmen kannst. Die haben Anteile gekauft oder sind mit eingestiegen in diese Marketingfirma oder was? Nico, was ist das für eine Firma genau, da mit Hitzlsperger?
Kann ich dir gerade nicht genau sagen. Also ja, es geht halt schon um Fußball, auch also ja, Entwicklung. Warte mal. Ja aber also genau, also die ich Firma bin gerade nicht so fundiert drin, Anteile, dass ich jetzt nicht so viel sagen möchte dazu.
Die Firma hält auf jeden Fall ja, also diese Firma von Hitzlsperger, wo er mit drin steckt, die hält auf jeden Fall Anteile an Aalborg BK und hat auch schon bevor die drei Konsorten da irgendwie an Land gezogen worden sind. Und die haben sich halt in die Firma irgendwie mit eingekauft mit einem Anteil. So, das war den Medienberichten zu entnehmen. Und den Medienberichten war des Weiteren zu entnehmen, dass die halt, genau wie ihr es gerade beschrieben habt, ne, irgendwie so Social Media Content oder was auch immer liefern sollen, wie die Entwicklung im Verein ist, Vlogs, Streams, was auch immer, was die jungen Leute da heutzutage so machen, so was halt, so.
Du klingst und so herrlich.
Das ist aber eine ganz andere Darstellung von dem, wie die drei selber das ja öffentlich kommuniziert haben, ne? So, der eine schreit, und ganz ehrlich, ne, dafür verdiente sich jede Backpfeife, die in Deutschland nur verteilt werden kann, die nächsten 12 Tage. Also, wir spielen jetzt hier mal FIFA-Manager in real life, ne, Gott, was für ein Peach. Allein für diese Aussage, was für ein Peach, Oruspochojo, so, muss mal gesagt werden, Digga. Überleg mal, das ist dein Verein. Und da kommt so ein Lelek um die Ecke, Alter, der da irgendwo irgendwelche Vlogs macht und erzählt dir eine, spielt jetzt mit deinem Verein FIFA-Manager, Oruspochojo. So, und ich glaube, und das war auch so ein bisschen, jetzt um wirklich nochmal auf die Themen zu kommen, das war so dem Statement von diesem Visca Barca-Typ, war das so ein bisschen zu entnehmen, dass er irgendwie voll Bock auf die Aussage hatte und auf die Aufgabe, nicht auf die Aussage, auf die Aufgabe, aber gewisse Sachen vorher nicht so gut abgesprochen sind. Ich glaube, wohlgemerkt, die haben eine ganz andere Idee davon gehabt, was die da jetzt machen sollen in dem ganzen Konstrukt, wie die Firma, in der sie sich eingekauft haben. Und ich glaube, deswegen ist das Ganze jetzt auch gescheitert. Machen wir aber ganz, ganz kurz, obwohl es eigentlich jetzt schon wieder lang war. Sollen sich alle drei auf eine Flasche setzen und dreimal im Kreis drehen und sollen weiterhin FIFA-Manager spielen und Streams und Vlogs machen und so weiter. Danke.
Ich würde noch einen Punkt anfügen. Ich finde es eigentlich ganz, also ich finde den Punkt spannend, dass es drei Personen sind, die in der Öffentlichkeit stehen und die auch sehr ja greifbar, nahbar sind, weil ja auch häufig hinter so Investorengruppen einfach Leute sind, die du nicht greifen kannst, die du nicht siehst, die sich irgendwie ein bisschen zurückziehen. Und ich hätte das sehr interessant gefunden zu sehen. Na klar, ist das äußerst kritisch zu beäugen, aber das ist es auch eben bei allen anderen Investoren überall auf der Welt. Besonders wenn da irgendwelche dubiosen Funktionen geschaffen werden, Doppelfunktion, keine Ahnung, man sich irgendwas zuschustert und sowas. Aber ich hätte das durchaus auch ein bisschen spannend gefunden, mal Menschen in der Öffentlichkeit so da hautnah dabei zu sehen, was die da fabrizieren.
Ja, ich glaube auch, dass das nach wie vor für mich der spannende Teil davon ist und fast ein bisschen schade ist, dass wir den eventuell verlieren, dadurch, dass sie da irgendwie ein bisschen in der Kommunikation sich unklug angestellt haben. Aber ich bin halt schon sehr, sehr gespannt aufs Projekt an sich. Denn das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und auch da gibt es natürlich kalte Meinung darüber. Aber der Fußball, wie er nun mal europäisch aufgestellt ist, ist auch an ganz vielen Stellen einfach ein Unternehmen. Das sind mittelständische Unternehmen, die halt als ihren Kerngeschäft Fußball haben. Und da mal zu beobachten, wie das weitergeht. Also wir alle sind ja, du hast es ja, die Witze waren ja da. Also ich habe die dritte Staffel Sunderland Till I Die geguckt. So, sie sind endlich aufgestiegen, haben es endlich geschafft und so. Und wir sind alle live dabei. Und das ist der vierte Investor, der innerhalb von drei Staffeln da im Verein ist und den Verein gekauft hat. Und wir gucken es alle und lieben es aus Fansicht und freuen uns darüber, dass es irgendwie eine tolle Emotion an der Fußballserie ist. So. Und dann kommen die Influencer und da wird aber mit Anlauf drauf gedroschen.
Das habe ich gedacht, ehrlicherweise. Spannend. Also ja. Das im Sinne von auch einfach jetzt andere Personengruppen mehr Geld verdienen. Also dass du jetzt eben einfach junge Leute hast, in dem Fall drei junge Männer, die einfach so viel Geld verdienen, dass sie in der Lage sind, sowas zu machen. Und nicht mehr irgendwelche meistens Geschäftspersonen, die Kohle irgendwie geerbt haben oder ähnlich oder eben hinter anderen riesen Unternehmen stehen. Und dass sie eben auch anders kommunizieren, also dass noch mehr so Prestige ist.
Ja, sagen wir so, wenn eine Netflix-Serie über die Entwicklung von Aalborg BK stattfinden würde, würden wir sie alle gucken. YouTube-Vlogs von einem YouTuber haben eine andere Färbung. Und da geht's auch um die Kommunikation des Produktes. Da braucht man auf jeden Fall nicht drüber zu reden. Aber da bin ich mal gespannt, wenn ich mal ein bisschen mich darüber unterhalte, wie da die weiteren Pläne sind. Ja. Pimpfi, sonst machen wir das. Sonst dokumentieren wir ab jetzt den Weg von Aalborg BK.
Also wir steigen ein wir kaufen uns nicht in den Verein ein. Aalborg Jungs und Mädels ruft uns an. Nico und ich kommen vorbei. Hängt uns einfach so ein VIP-Bändchen um den Hals. Wir kommen vorbei. Wir machen euch auch ein paar schöne Stadion-Vlogs, ohne dass wir euch irgendwas in eine Vereinspolitik reinquatschen. Grüße gehen raus.
Und ansonsten schicke ich euch nochmal habe ich euch das geschickt in der Gruppe? Ganz kurz gucken. Nee, habe ich euch nicht geschickt, ne?
Wovon redest du denn?
Ja, pass mal, ich schicke euch noch ein Bild in die WhatsApp-Gruppe, das nur für euch ist, weil wenn das, sagen wir so, ich formuliere es mal so, ich zeige euch eine Reisegruppe an Menschen, von denen vielleicht ganz gut ist, dass sie vielleicht nicht mitgekriegt haben, was die drei da so kommuniziert haben, weil sonst hätten sie vielleicht noch Stadtverbot gekriegt oder so. Foto kommt, Sekunde, alles live während einer Podcast-Aufzeichnung und wir aber auch quasi noch ein bisschen darauf warten, ob Pillow wiederkommt oder nicht. Aber den kleinen Schmunzler gebe ich euch weiter. Hm. So. Die Frage ist, PSV Eindhoven, sind die eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen? Also Peter, könntest du dich, weil du bist ja Fan davon, wie man merkt, könntest du dich jetzt bei PSV Eindhoven einkaufen mit 50 Euro oder so?
Kann ich aus dem Stegreif gar nicht sagen, ob die börsenorientiert sind oder nicht, aber ich habe es noch nicht versucht. Aber wir wollten mal kurz über die reden, denn Pimpf hat es als letzter gemerkt, der Fluch des Podcasts, den wir an jeder Stelle wieder bestätigen, ohne es zu wollen. Und wir sprachen hier Ende Dezember, ich glaube in der letzten Folge des vergangenen Jahres, über die Erfolgswelle von PSV, die jedes Spiel gewonnen hatten. Ich glaube, ersten 17 Spiele haben sie 17 Mal gewonnen. Und war natürlich klar, sobald wir uns dem Thema annehmen, reißt diese Serie. Die Frage ist nur, wann? Also, sprich, genau, 17 Siege. Wir reden nach dem 16. Sieg darüber. Und dann ja, haben sie einmal geschafft einen Sieg und dann ging es los. Jetzt haben sich noch mehrere Unentschieden eingereiht. Von daher nach wie vor auf den Tabellen, ja, ersten Platz. Zuletzt das Verfolgerduell gegen Feyenoord unentschieden gespielt. Aber ja, gutes Beispiel.
Aber perfekte Saison noch machbar, ne?
Die ungeschlagene Saison, ja, die ist machbar. Also ähnlich wie Leverkusen, ne? Aber nicht mehr die Saison, nur noch Siege.
Tja, tja.
Das ging St. Pauli anders, seitdem ich in diesen Podcast eingestiegen bin.
Also wir müssen mal kurz, du gehst nicht deswegen jetzt, ne? Oder? Also du bist dir dessen bewusst.
Kein Kommentar.
Ah, Schande. Das wird auf jeden Fall nicht. Aber ich habe gar nicht so viel Einfluss oder Blick auf diese holländische Liga bisher gehabt. Habe aber natürlich, und ich muss mal kurz gucken, wenn wir das hier gucken, nee, das ist ja erst nächste Woche, kommt ja noch das große Duell mit dem BVB. Glaubt ihr denn, dass Eindhoven das schafft? Also, dass sie den BVB raushauen?
Digga, also an dieser Stelle möchte ich nochmal kurz einen Rant ablassen über diese Grätsche, Elfmeter-Ding da im Hinspiel. Haben wir da schon drüber geredet?
Nee, aber kannst gerne machen.
Alter Lachs, mich kotzt das ja so an, ne? Also diese ganze VAR-Handspiel, bla bla bla, ne? Das fuckt uns ja eh alle schon zu Genüge ab. Aber ich fand diese Grätsche im Hinspiel von Mats Hummels so unfassbar geil. Die im Normalfall hätte der gesamte Gästeblock gejubelt, alle Spieler, es wäre richtig so ein Moment des Anzündens gewesen. Und natürlich siehst du aber, wenn sich der VAR einschaltet, in der 800. Super-Slow-Mo-Einstellung irgendwo einen kleinen Körperkontakt. Und das fuckt mich so dermaßen ab, Alter. Das war einfach nur eine brutale, geile Grätsche. Und ich könnte kotzen, dass sowas dem Fußball weggenommen wird durch Super Slow-Mo hier, Super Slow-Mo da, weil immer gibt's irgendwo. Und dann reden die da von Nachziehbein oder so eine Scheiße. Der hat einfach richtig geil den Ball rausgegrätscht. Und deswegen, ja, bin ich da brutal sauer und wünsche mir einfach, dass das irgendwie ausgeglichen wird. Ich glaube, dass Borussia Dortmund das irgendwie schafft, auch wenn ich eigentlich sagen würde, PSV ist die bessere Mannschaft aktuell.
Ich bin auf jeden Fall absolut zwiegespalten, ne? Also der kurze Ausflug von PSV Richtung Champions League, dass an diesem zweiten Teil da alle Spiele spannend sind mit Atletico gegen Inter, da habe ich wahnsinnig viel Bock drauf. Barca gegen Neapel, wahnsinnig viel Bock drauf. Und natürlich auch Eindhoven in Dortmund. Das große Stadion wird natürlich ein Faktor, das kannst du nicht unterschätzen. Aber irgendwie so, bei dem den Fußball, den Dortmund gerade spielt, wird auch das irgendwie, glaube ich, noch eine enge Nummer. Ja. Und ob dann Arsenal, Porto, also ich finde alle Duelle da cool. So.
Ja, ich freue mich auch schon sehr drauf, ja.
Das werden wieder Champions-League-Tage, die schön sind. Die ersten jetzt diese Woche mit Bayern, Lazio, Real, Leipzig, Sociedad, PSG und Man City, FCK, das kannst du einfach in der Tonne kloppen, das ist einfach egal.
Also ich sag dir ehrlich, Bayern, Lazio wird doch super spannend.
Ja, weiß ich nicht.
Was wird denn passieren? Was wird passieren? Fliegt Bayern raus oder kommen sie locker weiter 3-0?
Ich glaube, sie kommen weiter.
Ja? Okay. Mhm. Ich bin gespannt, Alter. Ich glaube fast, die könnten einen Flug machen.
Ja, klar können sie einen machen. 0-1, ne? Und ein Trainer, der auf jeden Fall keinen Bock mehr auf die Mannschaft und eine Mannschaft, die keinen Bock mehr auf den Trainer hat. Das ist auf jeden Fall eine gefährliche Kombination.
Ja. Nach einer Niederlage hat wahrscheinlich auch der Verein keinen Bock mehr auf den Trainer.
Ja, da kannst du ja schon ausgehen. Wenn der das Ding verliert, dann ist er weg. So. Aber wenn er das verliert, dann ist auch für die Spieler die größte Schmach. Dann fliegt auch die Hälfte der Mannschaft raus.
Also ich bin sehr gespannt, was da morgen passiert. Mein Gossip-Fußball-Herz ist auf jeden Fall schon angeregt und freut sich sehr darauf.
Ihr werdet auf jeden Fall es schon wissen, wenn ihr das hier guckt. Ich weiß nicht, die Veröffentlichungstermine werden hier auch immer wilder in diesem Format. Eigentlich wollten wir mal mittwochs veröffentlichen, jetzt wird es manchmal schon dienstags morgens. Mhm. Mal gucken, aber so oder so werdet ihr es wissen. Ja, Pimpf, es geht eher darum, dass es dann teilweise dienstags bei mir 3 Veröffentlichungen an einem Tag gleichzeitig gibt.
Ich weiß doch.
Deswegen ist für mich Mittwoch immer schöner, aber das müsst ihr entscheiden hier. Pillow ist wieder da.
Ihr müsst mir mal kurz Feedback geben. Ich sitze jetzt in der Hotellobby und hier ist WLAN auf jeden Fall besser, aber hier läuft Musik. Hört man die?
Nee,
also nee. So sieht aus.
Du siehst überragend aus.
Ich dachte, selbst, du bist im Gym, Alter.
Ja, und selbst wenn Musik im Hintergrund läuft, ist es jetzt halt ein traumhaftes Setup, damit du dein Thema vorstellen kannst, auf das wir nämlich jetzt am Ende noch gewartet haben. Weil so du hast ein ziemlich geiles Thema rausgesucht.
Ich sehe auf Kamera immer fett aus. Also so fett bin ich gar nicht mehr. Naja, egal. Aber bitte, Thema?
Ist der Winkel. Ich habe eine lange Rede gehalten für erzähl dein Thema.
Mein Thema, ja, mein Thema. Ach so, jetzt habe ich natürlich mein anderes Handy, wo das Thema, wo ich mir nochmal 1, 2, 3 Facts von ablesen wollte aus dem Artikel, habe ich es natürlich auf dem Zimmer liegen lassen. Aber soll uns nicht daran hindern, kurz drüber zu sprechen. Und ich nehme immer vorweg, jetzt so überraschend ist die ganze Meldung auch gar nicht. Aber gibt dann doch dem ganzen Typen und dem ganzen Zauber, der da um ihn, oder Hype, nennen wir mal Hype, der da um ihn herrscht, irgendwie so einen doofen Beigeschmack, ne? Die Rede ist von Fabrizio Romano, Here we go. So, dem hat man ja schon vor einer gewissen Zeit schon mal vorgeworfen, also irgendwie pushst du da so ein paar Spieler, die jetzt gar nicht so interessant sind und da kommen voll die Meldungen und ob die jetzt dahin gehen oder dahin gehen, juckt doch eigentlich gar keinen und so. Naja, und da war so eine Zeit lang irgendwie von so seinen Lieblingen, von denen er gesprochen wurde, und aber stand damals schon im Raum, dass da wohl Geld im Spiel ist, ne? Und was ja dann beim Thema Journalismus immer so ein bisschen schwierig ist, wenn du das eine machen willst, dann ne, ist halt Bezahlung von denen, über die du da berichtest, ein schwieriges Thema. Ich habe jetzt keine Journalistenethik studiert, aber dass das nicht richtig ist, weiß ich. ja, und jetzt gibt's ein, siehst du, genau deswegen wollte ich mir den Artikel nochmal eigentlich mitnehmen. Ich meine, ein dänisches Sportportal, das auch wieder irgendwann mit Bladet,
Sportsbladet,
Tipsbladet. Ja, guck, du hast den Artikel ja da, der Tipsbladet. Ich hoffe, dass das nicht so eine Seite ist, wo du auch so Tipico-Tipps rausholen kannst und so, weil dann sind die wahrscheinlich auch nicht besonders seriös. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass Tipsbladet so ein bisschen ein seriöses Sportportal ist. Die werfen ihm jetzt vor, dass er durchaus mit, dass er und sein Promo-Team oder wer auch immer gezielt auf Vereine und Berater zugegangen sind, um Geld dafür zu kassieren, dass ihre Spieler oder ihre Vereinsnews da in irgendeiner Art und Weise gepusht werden. 20 Millionen Follower muss er wohl aktuell auf Twitter haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das alte Spiel halt, ne, Reichweite gegen Geld. Mir ist tatsächlich die letzten Tage und Wochen verstärkt aufgefallen, geht mal auf sein Twitter-Profil oder sein Ex-Profil, wird ja mittlerweile heißt, der hat sich so ein bisschen auf Jeremy Frimpong eingeschossen, ne? Also der hat, sogar wenn der ein Tor schießt jetzt am Wochenende oder so, dann macht er so einen dicken, fetten Poster drüber mit Foto und so, das sieht aus meinem Blickwinkel jetzt mit dem Artikel so ein bisschen verdächtig aus, aber ja. Fabrizio Romano soll wohl die Berater und die Vereine zur Kasse bitten, um dann auf sein Konto zu gucken und zu sagen, here we go. Was haltet ihr davon? Seid ihr ähnlich wenig überrascht wie ich?
Ja, und das ist das Traurige daran, ne? Dass es bei aller Romantik des Social Media ja sich anfühlt, okay, da kommen die krassen News, bist du dem Bewusstsein, dass du das sagst und es so ist, ja, irgendwie logisch, wenn man 20 Millionen Follower hat, wenn man an der Stelle, an der Position sitzt und dieses Fußballgeschäft mittlerweile auch ein bisschen von Enden so kennt, wie es funktioniert, dann sind das gute Preise, die er dafür aufrufen kann, für das, was er da macht.
Ist so,
mehr verdienen als für die Reichweite, die er eventuell über Werbung generiert oder so. Ein gutes, gestreutes Gerücht über einen Spieler, eines Spielerberaters, 100.000, 500.000, boah, das sind leicht verdiente Tweetgelder auf jeden Fall. Und dann ist es die bittere Realität, die mich nicht schockt, absolut nicht. Das ist tragisch. Die anderen haben gar nichts dazu zu sagen, merkst du?
Sorry, ich habe nicht verstanden. Könnt ihr das Ganze bitte nochmal auf Englisch wiedergeben?
Warum?
Das ist doch auch immer so der Joke, dass er immer so Tweets verfasst über irgendeinen hallischer FC-Drittligaspieler und die dann auf Englisch raushaut.
Und die fangen auch oft an mit Understand that, ne? Und dann erzählt er, was los ist. Ja, Understand that, I take a lot of money for a tweet. I tweet for money. No tweet is for free. Peter, sag du doch mal, du bist schon wieder die ganze Zeit so, mein Gott, ja, ihr steigt vielleicht ab, aber brauchst du jetzt nicht jetzt schon jetzt so Trübsal
blasen. Du, Peter, ey, als Journalist.
Nee, der ist gerade in der Kölner WhatsApp-Gruppe und muss sich gerade durchlesen, was so die Neuigkeiten von den anderen Vereinen sind. Deswegen ist er immer so geknickt hier.
Nee, bei Hallescher FC habe ich jetzt zugehört. Da, das ist so die Liga, auf die ich mich freue, die dritte.
Bei Fabrizio war der raus, weil Köln sowieso nichts verpflichten kann, deswegen hat er kurz sich ausgeklinkt.
Genau, da auf dem Account bin ich selten, ja. Da lese ich selten von den Vereinen, die mich interessieren.
Ja, okay, ich merke schon, da ist nichts rauszuholen aus euch. Ist aber ein großartiges, eine großartige Realitätscheck-Situation, die wir in der Zukunft noch ein bisschen weiter prüfen. Und es hinterlässt die Frage, welche deutschen Sportjournalisten kriegen denn Geld für welche Gerüchte und warum? Oder sind die alle so gut bezahlt bei den Sendern, bei denen sie arbeiten?
Also ich würde, warte, wie hieß der nochmal, wie hieß dieser BVB-Stürmer? Dieser, der bei Junioren-Weltmeisterschaft jetzt dabei war.
Mukoko?
Nee, der andere.
Nein. Ach so, ja, Paris Brunner.
Ich würde Paris Brunner im Sommer mit zur EM nehmen, sage ich dazu nur.
Wie kommst du darauf jetzt?
Die Leute, die wissen einfach.
Das ja, ist so?
Ja, Leute, die wissen.
Hat er das empfohlen?
Das hat er empfohlen, ja. Das war der heißeste Take des Fußballjahres.
Was meinst du, was kostet das?
Oh, puh.
10.000?
Sollen wir mal fragen, was das kosten würde, wenn er Peter Backspin oder so empfiehlt für EM? Mhm. Ja, könnten wir eigentlich mal zusammenlegen, oder?
Fände ich auch ein schöner Name hinten auf dem Rücken.
Schön, zum nächsten Geburtstag oder so, schmeißen wir mal zusammen. Das ist
spannend, pass mal auf, ich mach mal ganz kurz was.
Einmal seinen Namen in so einem Gerüchte-Tweet lesen, hätte was.
Ja, auf jeden Fall.
Extra mit so einem Messner oder einem Fake-Transfermarkt-Profil.
Oh, das wäre fett. Mitchell Weiser to Manchester City. Here we go.
So, ich frage nebenbei mal ganz kurz die Gerüchtepreise an. Das habe ich an der Stelle jetzt hier so mitgekriegt. Haben wir eigentlich noch Neuigkeiten zum besten Partner der Welt, Pillow?
Ja, halten sich in Grenzen diese Woche. Wir haben das zweite Team der Fantasy Football Promo ist draußen. Hatten wir letzte Woche schon ein bisschen detailliert darüber gesprochen, was diese Promo so beinhaltet. Jetzt ist ein zweites Team draußen mit unter anderem Usman Dembele ist dabei. Wie heißt er nochmal, von Liverpool, Luis Diaz ist dabei, ein, zwei andere, Ilkay Gündogan ist dabei, ja, ich glaube, das waren schon so die Highlights und ansonsten gibt's da aus meiner Sicht diese Woche nicht viel bahnbrechende zu berichten, aber ihr könntet ganz gerne mal wieder ein Update aus der wirklichen Ballers League, der einzig echten Ballers League, die da gerade stattfindet, geben.
Es gab lange keine Tabelle mehr, Nico, ne?
Nee, gute Frage. Ich frage direkt in der Gruppe mal ganz kurz an hier.
Ja, also ich habe diese Woche noch nicht gespielt. Ich bin erst am Freitag zurück in Hamburg und dann habe ich, glaube ich, noch 4 Matches, die ich nachzocken muss. Ich bin momentan aber in Form, würde ich sagen. Und deswegen bin ich eigentlich auch heiß, die anzudaddeln. Wie sieht's bei dir aus, Nico?
Ich hatte in letzter Zeit eine relativ gute Form, habe jetzt ein direktes Duell mit Bong, habe ja überall auch ganz gut Punkte gesammelt. Also ich bin auf jedem Fall so in Richtung Ziel oberes Drittel.
Digga, das ist ja frech.
So. Bei 14 Teilnehmern so. Also Saisonziel ist schon noch so Sechster, Siebter, da will ich hin, so auf jeden Fall.
Also, er redet übrigens doch von Europa, Leute. Jetzt haben wir es alle gehört.
Ja. Ich rede nicht von Europa bei Werder Bremen. Ich rede von Europa bei Nico Becks in seiner eigenen Liga.
Können wir das bitte so schneiden im Nachhinein? Danke.
Ich glaube übrigens, ganz kurz noch, ich glaube übrigens doch, dass hier so ein bisschen Hotellobby-Musik auf meiner Spur sein wird. Ne?
Das ist nicht so schlimm. Wir hören sie nicht.
Authentisch dann auch.
Mach dir keine Sorgen. Wir hören sie wirklich nicht. Mach dir keine Sorgen. Und wenn, ja, dann ist es eine schöne Hintergrundmusik, die wir auf jeden Fall nehmen. Wir werden, und das ist so ein bisschen sicherlich hier schwach gerade, aber wenn Pimpfi dann ordentlich Spiele gemacht, Pimpfio dann ordentlich Spiele gemacht hat, dann werden wir auf jeden Fall auch mit einer neuen Tabelle kommen und dann gibt's nächste Woche auch wieder mehr Informationen vom besten Partner der Welt. Deswegen ein großes Dankeschön an
EA Sports. It's in the game.
Jetzt wird die Musik lauter im Hintergrund, ich höre sie. Und das ist der Moment, an dem wir uns verabschieden sollten. Leute, es war wieder wie immer ein Fest. Wir sehen, hören, sprechen uns nächste Woche, versprochen.
Warte mal, hatten wir Peters Thema schon?
Wir sind schon lange durch.
Ja, ja, da bist du gerade aus dem vierten Stock runter in die Lobby und hast dein Laptop mal aufgebaut und gefragt, ob sie die Musik anmachen können.
Ja.
Was war dein Thema nochmal? Ich möchte auch was sagen dazu.
Ich habe nochmal kurz rausgesucht, ob Eindhoven,
ja, okay,
wann die Serie gerissen hat, nachdem wir sie erwähnt hatten. Sie haben ein Spiel noch durchgehalten und dann ist die Serie gerissen.
Okay. Diese Woche ist Bayern, ne? Dortmund und Eindhoven nächste Woche, ne?
Genau. Ja, Bayern, okay. Machen das.
Okay, gut. Gut, da wird auch nochmal lustig hier. Morgen Abend um 21 Uhr mit deutsche Amazon Prime Account in kosovarische Internet mit VPN-Beschränkungen und so weiter und so fort. Irgendwie versuchen, das Spiel zu gucken.
Das wird fester Bestandteil unserer WhatsApp-Gruppe, Pimpf. VPN. Wer kann VPN klären, wessen VPN funktioniert, wenn man in den USA ist oder sonst wo? Ja.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, es wird spannend und. Naja, die Leute werden das ja hören, wenn dieses 0-2 aus Bayern München Sicht morgen schon durch ist. Und dann haben wir nächste Woche auch wieder heiße Themen auf dem Tisch, oder?
Ja, vor allen Dingen haben wir ein heißes Thema, das wir an dieser Stelle auch noch erzählen können. Wir haben nämlich in Form von Grounds, werden wir mit einem Partner von mir interwetten, nämlich eine Reise machen, die ich euch beiden jetzt schon mal erzähle, wofür ihr uns gleich wieder kicken könnt, anderen
soll
beiden.
Soll ich schon mal gehen, Alter?
Ja, genau, weil das ist der gleiche Moment, wie wenn du Pillow von 3 von 4 Personen Foto aus dem Stadion in Köln schickst. Und der
ja,
dann erstmal.
Ja, weiter.
48 Stunden richtig sauer auf
mich. Weiter.
Ich
weiß, wie du machst. Aber Pimpf, gewöhne dich nicht zu sehr dran. Das hat er bei mir am Anfang auch gemacht. Dann irgendwann stumpft er ab, dann sucht er sich einen neuen Freund. So ist
er. Du bist so ein Penner, Alter.
Yeah, lach beide, ich meine das ernst.
Du bist so ein Sack. Ja, ist egal, ich nehme das trotzdem mit.
Ja, nochmal sonst, ja, habe ich auch gemacht. Yeah, we go. Where geht's denn?
Sag's jetzt lieber nicht, Nico. Lass uns so rausgehen, oder?
Das war schön.
Doch, so.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Tschüss. Bis nächste Woche. Wichtig ist auf dem Platz. Tschüss.